ARD. Das Wissen.
Wie genau haben die Schiffe der alten Römer funktioniert? Welche Handelsrouten gab es damals? Und wie lange hat der Transport von Waren übers Meer gedauert? Das wollten Forschende mit einem nachgebauten römischen Handelsschiff herausfinden. Darüber hat meine Kollegin Julia Nestlen mit dem Trierer Archäologen Professor Christoph Schäfer gesprochen.
Sie sind mit einem alten Römerschiff auf der Mosel gesegelt und auch auf dem Mittelmeer. Was ist das für ein Schiff?
Das Schiff kommt aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Es ist gebaut nach einem Befund, den wir im Mittelmeer eben entdeckt haben, das heißt die französischen Kollegen. Und dieses Wrack, das haben wir nachrekonstruiert. Das ist ein römisches Handelsschiff, das über die See gefahren ist, nämlich speziell im Mittelmeer, wahrscheinlich im westlichen Mittelmeer.
Aber Sie sind ja experimenteller Archäologe. Was macht denn experimentelle Archäologie so aus?
Eigentlich bin ich Althistoriker, der aber experimentelle Archäologie macht auch. Und experimentelle Archäologie braucht eine gute, eine fruchtbare Fragestellung, muss also irgendwo auch einen Effekt haben für die Wissenschaft, dann braucht man saubere Messmethoden. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn die dritte Bedingung ist, es muss wiederholbar sein. Man muss es also nachprüfen können, was wir gemessen haben, was wir dann auch analysiert haben. Und das macht experimentelle Archäologie als Wissenschaft aus.
Wie hilft denn jetzt zum Beispiel der Nachbau von so einem alten Handelsschiff insgesamt die Vergangenheit zu verstehen?
Die Vergangenheit zu verstehen, hilft es, weil wir aus dieser Zeit keine schriftlichen Nachrichten haben von Leuten, die zur See gefahren sind beispielsweise. Wir kennen zwar bestimmte Handelsverbindungen, weil wir dann Waren finden an den Zielorten, die aus anderen Gegenden stammen, aber wir kennen nicht die Routen, wir kennen nicht die Art und Weise, wie die See befahren wurde. Wir müssen also das alles zurückgewinnen und das können wir über das Experiment.
Warum ist da nichts aufgeschrieben worden?
Die Seeleute, die Kapitäne, die Reeder, die waren natürlich vielfach auch der Schrift mächtig, aber sie haben natürlich keine Literatur erzeugt und das ist dann nicht überliefert erhalten worden. Nur die Literatur der Leute, die tatsächlich dann also auch Historiografie schrieben, also Geschichtsschreibung trieben oder eben Dichtungen hinterließen, die war es wert, dass sie dann tradiert wurde übers Mittelalter hinweg, wo dann auch die Dinge eben abgeschrieben wurden und dann auf uns gekommen sind.
Also so ein Logbuch hat man dann einfach mal entsorgt?
Wir hätten gerne ein Logbuch. Es gibt so was Ähnliches, aber das sind mehr so Art Hafenhandbücher. Peripleu, also die beschreiben, wie man das Mittelmeer befährt und was da zu erwarten ist, an welchen Ecken es Wasser gibt und so weiter. Aber das ist eher etwas für die Leute, die sich ein Bild des Ganzen machen wollten, nicht für die Praktiker, die das Ganze dann vor Ort umsetzten. Denn die kannten im Grunde jedes Kap, jede Bucht, weil sie in der Regel die gleichen Routen befahren sind.
Das heißt, es wird alles einfach mündlich weitergegeben und ausgebildet, vermutlich.
Die Seefahrer haben das wohl so gemacht, dass sie angelernt wurden, weitergegeben haben das Wissen dann. Und das wird mündlich und über die Erfahrung dann entsteht ein gewisser Wissensschatz, der dann auch in die Schiffskonstruktionen einmündet. Da ist es genauso. Wir haben keine Aufzeichnung, keine Pläne. Deshalb sind die Wracks für uns so wichtig. Und es ist selten, dass man Wracks hat, bei denen das Holz auch noch so gut erhalten ist.
Was war denn schon vor 2000 Jahren möglich an Strecken? Sie haben jetzt schon gerade von Kleinasien gesprochen. Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Wie groß war da schon der Seehandel? Was wurde alles transportiert? Wie beeindruckend ist das?
Also der Umfang des Seehandels ist gigantisch in römischer Zeit, in der römischen Kaiserzeit. Wir sprechen also von der Zeit nach Augustus, 1. bis 3. Jahrhundert. Das ist die Blütezeit eigentlich des römischen Seehandels. Und da sehen wir, dass also alleine in die germanischen Provinzen, wir wissen, was die Soldaten für Rationen bekamen, zum Beispiel an Olivenöl.
Das wurde aufgeschrieben.
Das wurde aufgeschrieben. Das haben wir aus Papyri in Ägypten. Da wissen wir sehr genau, was die an Wein und an Olivenöl bekamen. Und wenn wir das hochrechnen, dann kommen wir auf 23.100 Kilo Amphoren. Nur für die Soldaten in den beiden germanischen Provinzen. Pro Jahr. Mhm. Und dann müssen wir rechnen, dass die auch noch Familien haben. Die brauchen auch Öl. Dann gibt es die umwohnende Bevölkerung, die also die Handwerker und die Wirte und alle, die dann die Infrastruktur für die Lager bilden. Also ein Vielfaches. Plus die Zivilbevölkerung, die wir allerdings demografisch ganz schwer einschätzen können. Das heißt, ein Vielfaches von 23.000 Amphoren, a 100 Kilo, kam pro Jahr in diese beiden Provinzen. Und wenn wir die Amphoren anschauen, können wir genau bestimmen, woher die kommen. Anhand der Form und zum Teil auch anhand der Pinselaufschriften und der Stempel, dann sehen wir, dass praktisch 99% kommen aus der Baetica, aus Andalusien. Und werden dann entweder über den Rhein und die Sohn und die Mosel dann oder über den Atlantik und den Rhein hinauf werden die dann transportiert.
Ne? Okay, ganz schöner Verkehr vermutlich auch schon damals.
Ja, also es war ein Verkehr mit vielen Hundert, mit Tausenden von Schiffen, auch über die offene See. Mhm. Das ist wichtig. Auch das ist ein Forschungsergebnis, was erst in den letzten 15 Jahren so richtig sich durchgesetzt hat, dass die Spezialisten doch aufgrund verschiedenster Indizien dazu gekommen sind, dass die Römer übers offene Meer fahren konnten und das auch getan haben, einfach schon um Zeit zu sparen.
Und Sie sagen, dass dieser Handel, der ja im Mittelmeer war, Schwarzmeer, aber auch Atlantikküste, dass man das auch schon global oder globalisierend nennen kann bei den Römern?
Wir können schon von einer gewissen Globalisierung des Handels sprechen, denn wir müssen uns vorstellen, dass nicht nur das Mittelmeer ist die Drehscheibe für das Imperium Romanum, das heißt nicht umsonst Mare Nostrum. Ja, das Römische Reich rahmt das Mittelmeer ein, aber die Handelsverbindungen reichen eben erstmal auch in den Norden, bis nach Germanien, auch nach Britannien natürlich oder sogar nach Irland, wo wir römische Handelsstationen kennen. Die Römer haben mit ihren Handelskontakten auch Skandinavien erreicht. Aber auf der anderen Seite geht es eben den Schwarzmeerraum und den asiatischen Raum hinein. Vorderasien ist sehr interessant für die Römer. Und man hat einen regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen dem römischen Imperium und Indien. Also das geht dann übers Rote Meer nach Indien. Jedes Jahr fahren 120 oder mehr Schiffe, die vom Roten Meer aus mit dem Monsun nach Indien und erreichen dort auch Südindien und Sri Lanka und nehmen dort Waren wieder auf, bringen die zurück. Und diese Verbindung ist wieder angekoppelt an die Seewege nach China und die Landwege. Es gibt auch manchmal Mischungen. Das alles ist die maritime Seidenstraße der Antike.
Wie Sie diese damaligen Globalisierungseffekte und heute die Globalisierung zusammenbringen, da sprechen wir später noch drüber. Aber lassen Sie uns erstmal auf Ihr Schiff gucken, die Bissula heißt die ja. Warum haben Sie gesagt, genau dieses Schiff, das nehmen wir und bauen wir nach?
Es liegt am archäologischen Befund, weil wir das nicht einfach so erfinden oder nach irgendwelchen Abbildungen, Reliefs oder so nachbauen, wo man so grob ungefähr eine Schiffsform sieht, sondern für uns war es wichtig, diese Werte sollen ja weiter benutzt werden, in Simulationen eingespeist werden und wir brauchten einen möglichst präzisen Befund. Und es ist halt nun mal so, dass das Vorbild der Bissula gefunden wurde in einer kleinen Bucht, Laurent, in der Nähe von Matique bei Marseille. Und das war das zweite Wrack in dieser Bucht, deshalb heißt der Schiffstyp Laurent II. Zweites Wrack, ja. Und dieses Wrack ist eines der besterhaltensten überhaupt aus der Antike. Es ist seitlich weggekippt, dadurch ist eben schnell mit Sediment bedeckt worden. Damit war es luftdicht abgeschlossen und das Holz ist erhalten geblieben. Und weil es eben zur Seite gekippt ist, haben wir nicht nur mehr als die Hälfte des Rumpfs, sondern auch weite Teile des Decks erhalten und sehr viele Teile der Takelage. Also damit, und auch ein Ruder ist übergeblieben und damit haben wir wirklich einen herausragenden archäologischen Befund, der es uns möglich macht, die Schiffsform, die Größe, die Plankenstärke, auch die Holzverbindung bis ins Detail zu rekonstruieren. Und genau das haben wir dann auch mit Hilfe vieler Kollegen gemacht. Denn so ein Projekt macht man nicht alleine. Die Kollegen der Hochschule Trier, Astrophysiker, der eine sitzt noch am MIT, der andere.
Astrophysiker?
Ja, für die Nautik. Ne?
Ah, okay.
Für die nautischen Analysen arbeiten wir mit denen schon sehr lange zusammen. Der eine sitzt am MIT, der andere an der TU Hamburg-Harburg. Und viele andere, auch natürlich ein professioneller Bootsbauer, der schon viele unserer Projekte begleitet hat und sich mit solchen Befunden auskennt. Und nicht zuletzt natürlich dann das Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz, wo wir eben auch enge Verbindungen haben und zusammenspielen.
Takelage, das heißt, die Seile sind tatsächlich auch erhalten gewesen teilweise?
Die Leinen und die Taue, die Fallen, die Wanden sind nicht erhalten geblieben. Das war zerfallen. Mhm. Aber die Blöcke, also Rollen, mit denen man Flaschenzüge gebaut hat, Teile für das Spannen der Takelage und so weiter, Knebel, um die Wanden zu öffnen und wieder zu schließen, wenn man die Ra zur Seite bringt. All das war im Originalbefund. Und so haben wir uns da nichts was aus den Fingern saugen müssen, sondern konnten genau das eben nutzen, um das Ganze wirklich schön durchzukonstruieren. Okay. Das macht den Wert des Ganzen auch aus.
Ja, so ein mehrere Jahrhunderte erhaltenes Tau hätte mich jetzt sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Es gibt tatsächlich Taue und auch Segelreste, aber eben nicht in diesem Befund.
Ja. Beschreiben Sie doch mal das Schiff. Sie haben es ja nachgebaut. Wie groß ist das? Was für Segel hängen da dran? Welche Form hat das Ganze?
Das Schiff ist etwa knapp 16 Meter lang, 5 Meter breit, sehr exakt, 5 Meter und 4 breit. Mhm. Und dann 2,5 bis 4 Meter hoch, je nachdem, wenn man die Aufbauten am Achterstäben, am Vorderstäben, also hinten und vorne dann mitrechnet. Und sollte eine Kapazität von 30 Tonnen Traglast haben. Nach unseren Erfahrungen müssen wir das schon etwas verringern. Mhm. Denn wir sind mit Ballast gefahren und haben natürlich auch Ladung simuliert. Aber mehr als 20 Tonnen kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil das Schiff braucht ein gewisses Freibord, wenn es in die Welle geht und wenn es dann fährt, damit es nicht das Wasser, zu viel Wasser überkommt und dann das ganze Schiff kentert, Wasser nimmt, kentert und sinkt.
Ja, was hängen da für Segel dran?
Als Segel haben wir Leinsegel benutzt, so wie die Römer auch. Wir haben auch ein Doradon-Segel ausprobiert, also eins mit einer ähnlichen Faser, aber Kunststoff. Aber für die Versuche, die wir machen, nutzen wir in aller Regel erstmal das Leinsegel. Das ist ein bisschen empfindlicher, aber es entspricht eben den antiken Segeln. Und von daher sind wir ganz nah auch da am Original und nutzen ein rechteckiges Segel, ein Ra-Segel. Mhm. Das an einer Stange, einer Ra aufgehängt ist, so wie es die Römer eben gemacht haben. Das sehen wir an den Reliefs, den Mosaiken, den Vasen. Also das ist die Standardsegelform der Römer.
Und zwar auch nur ein Segel am Schiff?
In diesem Schiff gab es nur ein Segel, das wissen wir. Wir kennen auch durch den hervorragenden Befund genau die Stelle, wo der Mast stand. Da gibt es den Mastfuß und man sieht also genau, wo der auch hinkommt. Da haben wir ihn auch hingestellt. Aber es gab nur einen. Und deshalb bei diesem vergleichsweise kleinen römischen Handelsschiff können wir sicher sein, es gab ein Ra-Segel. Es gibt aber auch römische Schiffe, die hatten zwei oder drei Masten.
Beim Bau, der hat ja mehrere Jahre gedauert, haben Sie da auch so richtig nur Originalwerkzeuge benutzt oder wie sind Sie damit so umgegangen?
Wir haben Maschinen, moderne Maschinen, auch Elektrohobel benutzt für die groben Arbeiten. Einfach deshalb, weil wir den antiken Arbeitsaufwand schlecht simulieren können. Wir haben mit vielen Studierenden gebaut, über 80 Studierende, freiwillige Helfer und Kollegen, Kolleginnen. Und die sind nicht alle so perfekt in römischem Handwerk. Eigentlich niemand. Vielleicht am ehesten noch der Bootsbaumeister, der uns begleitet hat und mit uns schon sehr lang arbeitet. Aber ansonsten kann man das schwer simulieren, wie lange dauerte das, wenn die Römer das machten. Die waren geübt, die das machten, waren geübte Handwerker mit diesen Instrumenten. Aber es ist im Grunde ein Werkzeug, das sich kaum vom heutigen Bootsbauwerkzeug unterscheidet. Denn die Feinarbeit muss man per Hand machen. Und das bedeutet, dass wir also dann einen ganzen Satz von Hobeln und von Sägen, von Bohrern eingesetzt haben, um eben auch die Verbindung zwischen den Planken etwa und den Spanten, also dem Gerüst, herzustellen. Da sind tausende von Holznägeln verbaut worden, wie im Original.
Haben Sie dann schon beim Bau gemerkt, oh, da werden die Römer auch Probleme gehabt haben? Wir erleben das jetzt auch.
Ja, wir haben schon beim Bau gemerkt, das ist nicht so einfach, denn es war, als wir anfingen, das war 2017, die Bäume wurden geschlagen 2016 im Frühjahr, und dann haben wir schon mal vorgesägt, damit die ein bisschen trocknen, aber wir mussten also mit relativ noch feuchtem Holz dann den Bau beginnen und wir hatten große Probleme auch während der ganz trockenen Sommermonate, die wir in dieser Zeit immer wieder hatten und da haben wir das Schiff dann gewässert, wurde also immer besprüht, um das Reißen der Planken des Holzes zu verhindern oder zu minimieren. Das ist uns letztendlich einigermaßen gelungen, aber es war schon eine kritische Zeit und Phase und ansonsten gab es immer wieder Schwierigkeiten, die wir lösen mussten. Das haben wir intensiv diskutiert, auch mit unserem Bootsbaumeister, dem Matthias Helterhoff, und der hat dann manchmal Lösungen angeboten, die er aus seiner Praxis heraus kannte. Wir haben geguckt, passt das zum archäologischen Befund und haben dann eben die Konstruktion so weitergetrieben, dass wir am Original geblieben sind.
Okay, jetzt haben wir eine grobe Vorstellung davon, wie dieses Schiff aussieht, aber wie lenkt man das Teil dann? Weil 5 Meter breit, 2 Meter tief, das klingt jetzt eher ein bisschen flach, also nicht unbedingt nach hoch. Wahrscheinlich ist es hochseetauglich, aber üblicherweise hat man ja unten einen Kiel und dann irgendwie auch Ruder. Wie wird so ein römisches Schiff gelenkt und ja, wie sehr kann es auch in eine Schräglage gehen zum Beispiel?
Ja, also wir haben einen Tiefgang von 1 Meter, 1,20 Meter, je nachdem, wie die Beladung aussieht. Also wenn wir so beladen, wie wir es getan haben, dann kommen wir etwa auf 1,10 Meter oder so, 1,20 Meter mit über 15 Tonnen Ladung. Und dann hat man hinten 2 Steuerruder. Die Römer haben immer 2 Ruder gehabt, 1 auf jeder Seite. Und die sind vergleichsweise schmal, klein, also schlank, wenn man andere Ruderanlagen späterer Schiffe betrachtet. Aber mit den beiden lässt sich das ganz gut steuern. Aber es ist natürlich nicht so wendig wie eine moderne Yacht. Also da muss man schon schauen, wie man es hinkriegt. Wir haben Ausleger dran gebaut, dass also bei leichtem bis mittlerem Wind ein Steuermann alleine das koordiniert machen kann. Bei schwerem Wind muss an jede Steuerruder muss einer ran, denn dann hat man wirklich auch Kraft anzuwenden, um da Ruder zu legen. Aber es ist funktioniert. Es ist allerdings so, dass das Schiff natürlich trotz des Gewichts, das wir drin haben, trotz der Ladung, trotz des Ballasts, nicht sehr stabil im Wasser liegt. Also es geht, wir waren überrascht, wie stabil es geht, aber wir wussten, es wird flexibel. Und so ein Schiff kann kentern, wenn man also etwa quer zur Welle schlägt und hohe Wellen da sind. Wir hatten zum Teil sehr hohe Wellen, als wir jetzt im Mittelmeer waren. Und dann ist das Schiff eben ganz schnell weg, denn mit diesem Ballast, mit dieser Ladung, da hilft nichts. Da gibt es auch keine Auftriebskörper. Der Auftrieb des Schiffes reicht nicht aus, um es an der Oberfläche zu halten.
Naja, das, was Sie gefunden haben, ist ja am Ende auch gekentert. Deswegen haben Sie es heute.
So ist es. Es lagen auch nur einige Amphoren drin. Also das Schiff ist durchaus mit Ladung gekentert, ja.
Als Sie das erste Mal auf diesem Schiff waren, das war dann wahrscheinlich auf der Mosel und damit irgendwie gesegelt sind, was war das für ein Gefühl?
Also als wir das erste Mal draußen waren, war das wirklich, es war schon Neuland, es war gigantisch. Also ich habe das selber gesteuert am Anfang, dann auch unsere Teammitglieder, wir haben alle praktisch einen Segelschein, das haben wir denen auch ermöglicht, auch den Studierenden, die mitmachen, damit sie auch reinwachsen, A, in den Betrieb des Schiffs, aber auch in die Nautik. Und es war schon faszinierend, vor allem, weil wir gar nicht wussten, wie sich dieser Riesenkahn, diese Schiffsform, dieser Rumpf mit diesen fragilen und kleinen Steuerrudern verhält. Und tatsächlich haben wir auf der Mosel so einiges an Lehrgeld gezahlt. Wir haben also einige Steuerruder zerbrochen, weil einfach der Wasserdruck auch sehr hoch ist. Wir sind auf der Mosel auch schon 6 Knoten und mehr gefahren mit Untersegel. Und wir haben auch schon eine Rah auf der Mosel zerbrochen. Die haben wir nachher verstärkt, weil der Winddruck so hoch gewesen ist. Also auf der Mosel kann man durchaus auch stürmische Verhältnisse kriegen. Und es war ja auch ein Ziel des Ganzen, dass wir nicht nur schön Wetter testen, sondern wir wollten das ganze Spektrum der Leistungseigenschaften erfahren und messen.
Wenn Sie jetzt sagen messen und erfahren, nehmen Sie mich mal mit. Wie funktioniert dann immer wieder der Transfer, dass dann da wieder ein Paper draus wird oder eine wissenschaftliche Arbeit? Also wo wird da angesetzt?
Zugrunde liegt ein nautisches Messsystem, das ursprünglich mal entwickelt wurde für den America's Cup, wo man genau protokollieren konnte, was die alles falsch machten bei der Wettfahrt. Wir nutzen das eigentlich umgekehrt, indem wir protokollieren können, was eigentlich so passiert. Und genau wie da, wo es um die Fehler geht, versuchen wir das statistisch auszuwerten. Und dann können wir sagen, bei welcher Windstärke und Windrichtung, also welchem Winkel zum Wind das Schiff fährt, wie schnell es sich da fährt, wie sich das Ganze verhält. Das wird alles protokolliert über einen Server, der diese Dinge zusammenfasst. Und wir haben sonst das volle Spektrum aller nautischen Messinstrumente, das man da einsetzen kann und können damit auch die Werte berechnen, die man sonst nicht messen kann. Also wie zum Beispiel den aktuellen Warenwind, der wirklich herrscht, nicht nur der Fahrtwind, der mit dem eigentlichen Wind zusammen dann den scheinbaren Wind bietet und auch den Winkel, den wir dann fahren. Und so können wir auch die Strömung berücksichtigen und wir können die Versetzung, also die Drift, durch Strom und Wind rausrechnen und bekommen dann selbst auf der Mosel reine und saubere, wenn Sie so wollen, Labordaten.
Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Mosel, Trier, was hat denn das jetzt mit dem Römischen Reich zu tun? Klar, Limes ist irgendwie in der Nähe, aber warum ausgerechnet Forschung zu römischer Schifffahrt eigentlich in Trier?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben verschiedentlich schon gehört, die Frage, ja, liegt Trier am Meer? Und dann kann ich nur sagen, forschungstechnisch ja, denn es gibt nicht nur das Projekt, was wir jetzt haben, die Bissula. Es gibt einen ganzen großen Forschungsverbund, Transmare nennt er sich, von über 50 Kolleginnen und Kollegen, die von der Antike bis in die Gegenwart sich mit maritimen Themen schon beschäftigt haben und weiter beschäftigen. Das ist ein Zufall, dass das in Trier so entstanden ist. Ich war vorher viele Jahre auch in Hamburg, hatte ich einen Lehrstuhl und dort an der Hamburger Universität hatten wir nicht so ein Umfeld, wie ich das in Trier vorgefunden habe und entdeckt habe. Und so hat sich das über die Jahre hinweg bottom-up entwickelt, dass also Trier große Forschungsprojekte, Forschungsverbünde bildet, um maritime Themen zu beforschen. Und das geht eben bis hin zu der Erforschung von der Darstellung und der Verarbeitung des Plastikmüllproblems in den Weltmeeren oder auch die neue Seerouten etwa über die Arktis etc. Was hat das für Konsequenzen? All das sind Themen, die in diesem Forschungsverbund dann vorkommen.
Und deswegen sind Sie ja auch mit der Bissula noch ans Mittelmeer gefahren. Tatsächlich nicht gefahren auf dem Wasser, sondern mit dem Auto eher. Sie wurde über Land transportiert. Aber was haben Sie dann jetzt auf Ihren Reisen und Testfahrten im Mittelmeer noch Neues rausgefunden?
Wir sind ins Mittelmeer gegangen mit der Bissula, weil wir auf der Mosel wir haben kleine Wellen. Ja, auch wenn dort eben Handelsschiffverkehr ist, wenn die großen Binnenschiffe kommen. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, wirklich einen Seegang zu simulieren. Und das war der Grund, weshalb wir unbedingt noch mal ins Mittelmeer gehen wollten, um einfach die realistischen Bedingungen noch mal abzugleichen. Wir können auf der Mosel, haben wir schon sehr viel gemessen, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Die sind wirklich gut und helfen uns weiter. Aber wir brauchen diese letzte Komponente, nämlich den Seegang und das Verhalten des Schiffs dann in der Welle. Denn die Welle kann auch noch mal abstoppen, man muss die aussteuern. All diese Dinge wollten wir noch mal erfahren, aber auch durchmessen, um unsere Daten dann zu validieren, zu ergänzen, damit wir am Ende ein wirklich solides, komplettes Datengerüst haben, mit dem wir nachher dann Simulationen machen können. Mhm.
Mit so Simulationen konnten Sie auch schon zum Beispiel Aussagen aus der Antike verifizieren oder falsifizieren. Es geht da unter anderem um die Geschichte, warum Karthago zerstört werden soll. Erzählen Sie mal.
Ja, der ältere Cato, der hatte eben immer die Idee, Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam. Also Karthago, im Übrigen ist er der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Das sagte er immer im Senat, bei jeder Rede, die er hielt. Und eines Tages kam er eben in den Senat, in den römischen Senat und hatte eine Feige in seiner Toga. Die ließ er zu Boden fallen, alle staunten über die tolle Feige. Und dann sagte er, ja, und die ist vor 3 Tagen in Karthago gepflückt worden. Das war die Botschaft. So nah ist der Feind. Also in 3 Tagen können die Karthager hier sein, wenn die da auslaufen mit ihren Schiffen.
Und
wir haben das in der Simulation nachgeprüft. Ja. Mein Kollege Pascal Warnkin, der hat sogar eine Dissertation über die neue Technik, die da implementiert wurde, geschrieben. Und wir können sicher sagen, dass also etwa 50% der Fahrten nach 3 Tagen spätestens Rom erreichen. Also wenn man von Karthago aus Schiffe losschickt, in diesem Fall römische Schiffe, dann erreichen sie spätestens nach 3 Tagen, zur Hälfte jedenfalls, Rom. Mhm. Die Spitzenwerte liegen sogar bei 2 Tagen, aber das sind ganz wenige, die das so schnell schaffen. Also Cato hatte recht, das war realistisch. Und so können wir eben auch durch die Kombination von Spitzenzeiten, die in der Antike überliefert sind, mit unseren Werten, die wir berechnen, die Solidität der Methode auch nachweisen. Das ist das Spannende und deshalb können wir dann dran gehen und tatsächlich mal das Befahren der Routen und die Kalkulationen der antiken Kapitäne, der antiken Räder nun zurückgewinnen und verstehen, wie haben die sich das vorgestellt? Was erwartete die, wenn sie da ihre Schiffe losschickten?
Karthago ist heute Tunesien, also und das wäre dann die Strecke nach Rom, heute wahrscheinlich 8 Stunden.
18 Stunden, ja, okay. Kommt darauf an, wie schnell ein Schiff fährt. Ja.
Sie haben jetzt gesagt, Sie machen Simulationen natürlich aus den Daten von heute. Inwiefern sind denn die Wetter- und Strömungsdaten aus dem Mittelmeer von heute tatsächlich mit denen von damals vergleichbar?
Das ist eine ganz spannende Frage. Es ist eine tolle Studie aus den USA oder mehrere, die nachweisen bei der Paläoklimaforschung, dass die Wetterverhältnisse der 90er und 2000er Jahre ziemlich genau den römischen Verhältnissen der Kaiserzeit entsprechen. Da haben wir ein Klimaoptimum. Und das passt wunderbar. Und deshalb können wir Wetterdaten aus den 90er, 2000er Jahren, die wir von der NOAA und der NASA gewinnen, können wir hinterlegen, wenn wir dann ein Simulationsprogramm nutzen, das wiederum aus dem Rennsport kommt, ein Navigationssystem, das ein Neuseeländer entwickelt hat. Und das nutzen wir, um dann unsere Berechnungen weiter zu treiben und mit den Daten des Schiffes zu hinterlegen. Dann haben wir die Eigenschaften des Schiffes, wir haben die Wetterdaten, wir haben das nautische Programm, was dann die Kurse vorschlägt, die man segeln kann, wenn man ein Ziel erreichen will. Wie kommt man da optimal hin? Und wir gehen davon aus, dass die antiken Kapitäne das eben aus Erfahrung weitgehend gemacht haben, weil sie, wie gesagt, immer die gleichen Routen segelten.
Konnten Sie jetzt auch schon aus diesen Simulationen rauslesen, die Routen, die wir heute fahren, sind gar nicht so ideal zum Beispiel?
Also wir haben schon gesehen, dass einige der Routen, wenn man die sich anschaut, für die Segelschiffe jedenfalls, modifiziert werden müssen. Ne? Das geht also zum Beispiel, wenn man den Kurs von Alexandria nimmt, dann ging man davon aus, dass man die Küste lang fuhr und so. Wir können heute zeigen, dass es nach Westen geht und dann direkt nach Lykien. Das hat, wie gesagt, mein Kollege auch dann ausführlich nachgewiesen. Und was ist dann zufälligerweise dort an der lykischen Küste in der Türkei? Dort haben wir etwa in Patara und anderen Orten haben wir Leuchttürme. Und Leuchttürme brauchen Sie nicht, wenn Sie nur an der Küste lang fahren und abends in irgendeiner Bucht vor Anker liegen. Die brauchen Sie, wenn Sie über die offene See kommen.
Okay. Sie haben Handelsrouten entdeckt, Sie konnten schon nachweisen, dass jemand nicht geflunkert hat in der Antike. Konnten Sie auch schon was finden, was total überraschend war, wo wir Sie gemerkt haben, da hatten wir bisher Fehlannahmen drüber?
Also wir waren sehr erstaunt über das Verhalten des Schiffes. Mhm. Es geht erstaunlich gut, selbst bei hoher Welle. Das Schiff hat keinen sehr hohen Freibord, aber wir hatten 2,5 bis 4 Meter Welle in der Spitze.
Was heißt Freibord?
Also das ist der Abstand von der Wasserlinie bis zur Reling sozusagen, bis dann einfach das Schiff zu Ende ist. Und da haben wir also sehr viel höhere Wellen abgeritten natürlich und konnten also sehen auch, dass es sich gut steuern lässt, dass man die Wellen gut aussteuern kann, wenn man beherrscht, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt hat. Und wir waren erstaunt, wie hoch es an den Wind gehen kann. Hoch an den Wind heißt, dass man auch seitlich gegen den Wind fahren kann, also direkt gegen den Wind kann kein Segelboot fahren. Aber dass man doch ein großes Spektrum von Windrichtungen hat, bei denen man seinen Kurs halten kann. Und das ist das Spannende, das hinterlegen wir, da lernen wir dazu. Und wir haben auch entdeckt, wie gut offenbar auch die römischen Schiffsbauer, aber auch die Seeleute gewesen sind. Also großen Respekt vor denen. Ja.
Wie geht es denn jetzt für Sie weiter mit der Forschung? Mittlerweile ist das Boot wieder zurück in Trier, soweit ich weiß.
Ja, ist vielleicht wieder zurück in Trier und wird dort jetzt auch für weitere Ausbildungszwecke genutzt. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir die Daten auswerten und das geschieht dann. Wir kommen da voran, hinterlegen die Daten und die gehen dann in eine Simulation hinein. Und da gibt es dann einen entsprechenden digitalen Atlas, an dem wir arbeiten. Der wird in einiger Zeit dann auch online sein, den kann man auch nutzen, wo man abfragen kann, auch welche Routen interessieren mich. Und dann werden die auch berechnet für einen Schiffstyp. Und wir können dann die Autobahn zur See, wenn wir das so nennen wollen, der Römer, die können wir herausbekommen. Wenn wir nämlich Tausende von Fahrten machen und sind zwischen zwei Orten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Es gibt eben nie Durchschnittswetterbedingungen für den Segler, sondern es gibt immer nur die aktuellen Bedingungen. Deshalb muss man diese vielen Simulationenfahrten machen. Aber dann können wir, wenn sich das bündelt und ein klarer Befund zeigt, können wir sowohl den Routenverlauf als auch die Verteilung von Fahrzeiten benennen. Und das ist wiederum wichtig, um dann über weitere Forschung in der Wirtschaftsgeschichte nachzudenken. Also wo wir dann auch moderne Transportkostenökonomik heranziehen, um unsere Analysen zu machen und zu verstehen, wie die Römer eigentlich mit ihrem Seehandel dieses Reich stabilisiert und erhalten haben.
Ja, Sie wollen oder Sie tun es ja auch aus diesen Ergebnissen, aus der Forschung zu der Zeit früher, Fragen für heute entwickeln, arbeiten auch mit Ökonominnen und Ökonomen zusammen. Was sind das denn für Fragen, die Sie da noch stellen?
Also wir können natürlich jetzt nicht völlig neue Sachen einspielen, aber wir können im Römischen Reich Langzeitbeobachtungen machen. Das Imperium Romanum ist größer als die EU gewesen. Es hat eine einheitliche Währung, ein einheitliches Rechtssystem gehabt über Jahrhunderte. Und das ermöglicht uns Langzeitbeobachtung, wenn es eben Globalisierungseffekte gibt. Und genau da setzen wir an und versuchen dann, Fragen auch zu diskutieren mit unseren Ökonomen. Etwa wenn es um die Veränderung von Seerouten geht. Wenn es um die Frage der Kontrolle der Maßnahmen geht, die auch staatlicherseits nötig sind. Die Römer kennen das auch. Es gibt Versicherungspolicen des Kaisers Claudius beispielsweise, wenn auf bestimmten Routen dann Schiffe bei hohem Risiko, also bei schlechtem Wetter, auch im Winter, dann Getreide nach Rom bringen, dann sind die blendend versichert. Ne? Und es gibt auch sonst Versicherungswesen. Es gibt bargeldlosen Kapitaltransfer und anderes mehr, sodass wir also wirklich sehen, wie über lange Zeit auch das Zusammenspiel privater Initiative, privater Wirtschaft, privater Reeder und Kapitäne mit staatlichen Anreizen, Erhalt von Infrastruktur, Herstellen von Sicherheitsverhältnissen, wie das zusammenspielt und am Ende den Handel eben nach oben bringt oder auch dazu führt, wenn es eben bestimmte Rahmenbedingungen nicht mehr gibt, dass der Handel da leidet und nachher auch wieder zurückgeht.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schäfer.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Nestle.
Das war in SWR Kultur das Wissen der Science Talk. Meine Kollegin Julia Nestlen hat mit dem Trierer Archäologen Christoph Schäfer über experimentelle Archäologie gesprochen. Sie können sich diesen Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.